eine Melange aus Familienfundamentalisten, Antifeministen und rechtskonservativen Publizisten, führt nun schon seit Jahren auf breiter Front einen männlichen Befreiungskampf gegen den ausgemachten Erzfeind, den Feminismus, und seine realpolitische Keule, das Gender Mainstreaming. Christliche und konservativ-bürgerliche Wertvorstellungen verbinden sich dabei zum Teil mit rechtsradikaler Ideologie. So zumindest behauptet das in einer von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebenen Expertise der Journalist und Autor Thomas Gesterkamp. Über die Expertise, ihre Voraussetzungen, ihre Folgen und ihre Feinde spreche ich jetzt mit ihm. Guten Morgen, Herr Gesterkamp.
Guten Morgen.
Herr Gesterkamp, die zumeist, aber nicht ausschließlich maskulinen Feminismusgegner argumentieren nicht selten aus einer Perspektive vermeintlicher männlicher Benachteiligung in unserer gesellschaftlichen Gegenwart und sagen, die Gleichstellung sei längst hergestellt. Was denken Sie, ist das Patriarchat nicht überwunden?
Nee, leider nicht. Es gibt natürlich auch Benachteiligungen von Männern, wenn sie an den Wehrdienst denken, wenn sie daran denken, dass es einen Frauengesundheitsbericht auf Bundesebene gibt, aber keinen Männergesundheitsbericht, obwohl Männer 6 Jahre früher sterben. Also ich finde das nicht alles, was da thematisiert wird, unsinnig. Aber man kann natürlich nicht pauschal sagen, die Emanzipation ist beendet, die Frauengleichstellung ist erreicht, die Frauen haben jetzt die Privilegien in dieser Gesellschaft.
Wo sehen Sie denn die übrig gebliebenen Probleme?
Die sehe ich zum Beispiel in der Lohndifferenz. Das hat ja die EU auch in diversen Studien immer wieder nachgewiesen, dass die Lohndifferenz, glaube ich, 23% beträgt im Schnitt in Deutschland und nur 4 oder 5 EU-Länder haben eine noch größere Differenz. In vielen Ländern ist sie geringer. Das wird ja angezweifelt von den Männerrechtlern, die sagen, daran sind die Frauen selber schuld, weil sie die falschen Berufe wählen. Auch da enthält das einen wahren Kern, aber man kann das natürlich nicht so platt behaupten, weil es gibt im Rahmen des Patriarchats, das Sie eben angesprochen haben, eben eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Traditionell, dass die Männer die Familienernährer sind, die Frauen die nicht entlohnten Sorgearbeiterinnen oder Hinzuverdienerinnen. Das war zumindest in Westdeutschland immer das Partnerschaftskonzept, das auch politisch gefördert worden ist. Und entsprechend schlecht bezahlt werden eben auch viele Frauenberufe, die sich sozusagen aus der Hausfrau historisch entwickelt haben, wenn Sie an Erziehung und Pflege denken zum Beispiel.
Und kann man genau in diesem Zusammenhang nicht genau auch davon sprechen, dass sich letztendlich ein Patriarchat nun doch auch strukturell immer noch wiederfinden lässt in der heutigen Gesellschaft, gar nicht mehr so 100% deckungsgleich mit den biologischen Trägern, aber eben strukturell sich verinnerlicht hat in die Systeme unserer Gesellschaft, dass es eben genau diese Bereiche gibt, der Hierarchie von eher männlich besetzten öffentlichen Arbeitswelt und vielleicht weiblich zugeschriebenen Bereichen?
Sie haben das richtig beschrieben. Natürlich ist das nicht an das Geschlecht gebunden, sondern auch Frauen können Teil dieser männlichen Hegemonie sein. Wenn Sie dem alten Spruch, machen Sie es wie ein Mann, Madame, folgen, wenn Sie sich einbinden lassen in diese Unternehmenskultur, die von Anwesenheitspflicht, von Unentbehrlichkeitswahn geprägt ist, dann können Sie vielleicht sogar die gläserne Decke, die berühmte, die immer angeführt wird von den frauenbewegten Kämpferinnen, durchbrechen. Es gibt ja auch Frauen im Management. Es ist aber immer noch so, gucken Sie sich die DAX-Unternehmen an, wir haben von 30 DAX-Unternehmen eine einzige Vorstandsfrau, die das nur deshalb ist bei Henkel, weil sie aus der Familie des Firmengründers kommt.
Also häufig wird ja von Seiten der Männerrechtler und Antifeministen biologistisch argumentiert. Da werden neurobiologische Studien zu unterschiedlichen Hirnstrukturen von Mann und Frau zitiert. Sie argumentieren in Ihrer Expertise, dass durch solcherlei Wahrnehmungen ein polarisiertes Menschenbild entsteht von den einen und der ganz anderen. Sie sagen, dadurch werde eine Wahrnehmung der Vielfalt verhindert. Erklären Sie uns kurz, was Sie unter dieser Vielfalt verstehen.
Einerseits die Vielfalt der Geschlechterrollen, dass also natürlich auch Männer weibliche Rollen einnehmen können und Frauen männliche Rollen. Selbst innerhalb der Biologie gibt es natürlich auch eine gewisse Vielfalt. Ich will jetzt nicht bin kein Anhänger dieser These, dass es 100 Geschlechter gibt, wie das dann teilweise behauptet wird. Das halte ich für ein bisschen absurd. Aber es gibt natürlich Leute, die zum Beispiel wegen ihrer sexuellen Orientierung in dieser zweigeschlechtlichen Welt sich nicht richtig aufgehoben fühlen. Homosexuelle, Lesben, Transgender. Also es gibt ja verschiedenste Zwischenstufen, die dieses polarisierte Muster von Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellen. Natürlich haben die meisten Leute eine klare sexuelle Orientierung und dagegen habe ich ja auch gar nichts, aber es ist eben nicht so einfach zu behaupten, alles wäre biologisch determiniert. Das behaupten ja auch diese populären Sachbücher vom australischen Ehepaar Peace, wo dann behauptet wird, die Männer würden nicht zuhören, die Frauen parken schlecht ein und so weiter. Und das hinge zusammen damit, dass die Männer früher Jäger waren und deswegen einen besseren Sinn im Raum hätten. Das sind alles so vage Theorien, die klingen populär und eingängig, aber ich würde sie mit einem großen Fragezeichen versehen und das werden sie ja auch in der Wissenschaft.
In Ihrer Arbeit beziehen Sie sich kritisch auf ein recht breites Spektrum von Publizisten, darunter so klangvolle Namen wie Frank Schirmacher von der FAZ oder Matthias Matusek, der für den Spiegel schreibt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung als Auftraggeber ihrer Expertise untertitelt eine Veranstaltung, die sich im Mai auf ihre Arbeit stützt, mit den Worten »Konservative Familien- und Geschlechterbilder auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft«. Kann man angesichts der hochkarätigen und selbsternannten Männerbefreier aus dem etablierten Medienspektrum zwischen Spiegel, Fokus und FAZ überhaupt davon sprechen, dass da eine rechte Geschlechtergesinnung in die sogenannte Mitte der Gesellschaft eindringt? Waren die von Ihnen kritisierten Geschlechterrollenbilder denn jemals aus dieser Mitte verschwunden?
Ja, diesen Pressetext der Ebert-Stiftung zu der Veranstaltung habe ich ja nicht gemacht. Von daher stehe ich jetzt auch nicht gerade für diese Textpassage, die Sie gerade zitiert haben, aber ich weiß, worauf Ihre Frage zielt. Natürlich steht Schirmacher in der Mitte der Gesellschaft. Also ganz viele Leute im Medien-Mainstream machen seit Jahren Stimmung gegen Gender-Konzepte, predigen auch diesen Biologismus. Gerade Schirmacher hat sich da sehr mit hervorgetan. Das ist ja auch das Absurde, dass diese Männerrechtler immer behaupten, sie würden von den Medien ignoriert. Das wird ja dann als Begründung herangeführt, warum sie in der Jungen Freiheit schreiben oder sich interviewen lassen. In Wirklichkeit bedienen die Mainstream-Medien seit Jahren die Themen der Männerrechtler. Was ich allerdings nie behauptet habe, was aus Ihrer Eingangsmoderation ist, dass die alle rechtsradikal sind. Das ist ja nicht so, sondern ich beschreibe die Grauzone, sozusagen die Übergangsfelder zwischen der Mitte der Gesellschaft, dem rechtskonservativen Spektrum bis hin zu rechtsextrem und rechtsradikal. Aber ich würde jetzt Herrn Schirmacher nicht unterstellen, er wäre rechtsradikal, mit Sicherheit nicht.
Gut, ich habe in meiner Anmoderation gesagt, Sie verbinden sich mit rechtsradikaler Ideologie. Okay. Mir geht es da um Anschlussmöglichkeiten. Ja. Aber das ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Welche Gefahren für bestimmte weltanschauliche Anschlussmöglichkeiten sehen Sie denn?
Dass die NPD ja auch gegen Gender Stimmung macht. Oder wenn Sie jetzt an die Präsidentenwahl in Österreich denken, die Barbara Rosenkranz, die Kandidatin der FPÖ, also der Haider-Partei, hat ein ganzes Buch gegen Gender Mainstreaming geschrieben und gleichzeitig hat sie eine verdächtige Nähe in ihren Äußerungen und auch über ihre Verwandtschaft, über ihren Mann zum Nationalsozialismus gezeigt. Unter anderem deshalb hat sie auch so wenig Stimmen gekriegt. Selbst in Österreich war das vielen Leuten suspekt. Also das wird ja von den Denkfiguren her aufgegriffen, auch von Leuten, die wirklich dezidiert rechtsradikal sind.
Dann vielleicht abschließend noch eine Frage zu Ihrer Expertise selbst. Wie muss man sich denn diese Forschungsarbeit, die Sie da geleistet haben, vorstellen? Worauf haben Sie sich bezogen? Was waren Ihre Quellen?
Die Expertise ist ja ein Zwischenstand. Es ist ja jetzt auch keine wissenschaftliche Arbeit von mehreren hundert Seiten, sondern es ist ein dünnes Broschürenbändchen von 30 Seiten. Hintergrund ist, dass die Forschungslage bisher in diesem Bereich ganz schlecht ist. Also es gibt ja kaum Publikationen dazu. Und ich bin ja von Haus aus eigentlich Journalist und Buchautor und von daher mache ich da jetzt natürlich auch keine empirische Forschung, sondern ich liefere einen Zwischenstand, ich mache eine Art Diskussionsaufschlag und ich habe mich sowohl auf Zeitungstexte gestützt, als auch, was bei dem Thema nahe liegt, auf Internetforen und Blogs, weil viele der Männerrechtler eigentlich nur noch die Online-Öffentlichkeit wahrnehmen. Also selbst Zeitungstexte werden offenbar dann nur noch online wahrgenommen, ohne den redaktionellen Kontext, was dann zum Teil auch zu Missverständnissen führt oder zu extremen Wahrnehmungen.
Das sagt Dr. Thomas Gesterkamp. Er ist Journalist, Buchautor und Verfasser der Expertise Geschlechterkampf von rechts.